Ja, ich freue mich, heute hier zu sein bei euch zu einem Thema, das eigentlich eine Reise in meine Vergangenheit bedeutet. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit Bilder von mir zeigen, deswegen habe ich irgendwelche Leute genommen. Aber bei uns zu Hause ist es so, wir spielen immer wieder mit den Kindern das Spiel Mensch, ärgere dich nicht. Und in der Art und Weise, wie meine Frau oder ich das Spiel mit den Kindern spielen, gibt es einen dezenten Unterschied. Wenn meine Frau eins unserer Kinder rauswerfen muss, dann sagt sie, ja, tut mir leid, das sind die Regeln, ich muss das jetzt machen und so. Also man merkt richtig, das fällt ihr richtig schwer und ich schnips dann die Figur weg und sage, geh nach Hause, bam. Und mache mit den anderen Kindern noch so High Five und auf einmal bricht das eine Kind unter Tränen zusammen und schreit vielleicht oder ist wütend und ich genieße es dann und denke mir, interessante Reaktion, probiere ich gleich nochmal aus. Und ich muss dann immer wieder dran denken, wenn ich das so bei meinen Kindern sehe, also es ist nicht immer so extrem, aber ich habe es schon mal gemacht, wenn ich dann sehe, wie meine Kinder darauf reagieren und zornig werden wegen einem Spiel, dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, wie das in meinem Leben war, dass ich ganz viele zornige Momente in meinem Leben hatte. Und ich schaue eigentlich mit dieser Predigt heute und mit diesem Thema heute in mein früheres Ich hinein. Und ich werde deshalb heute auch einige Aspekte aus meinem früheren Leben zeigen und euch offenbaren, Dinge, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet, um euch auch zu zeigen, dass diese Verse, die wir uns heute anschauen, unglaublich viel Kraft haben, nämlich so viel Veränderung mit sich bringen können. Aber wir auch vielleicht merken werden, wir selbst, jeder einzelne von uns vielleicht hat ein Problem mit Zorn. Lasst uns mal die Verse anschauen, die heute dran sind in eurer Lehrreihe. Jakobus Kapitel 1, Vers 19 bis 21. Hier schreibt Jakobus: Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Das ist der Text, kurz und knackig. Das Thema wird wahrscheinlich nicht so kurz, aber der Text ist es und wir freuen uns darüber. Ich will heute durch diese Stelle aufzeigen, dass jeder eigentlich von uns wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit, ein Problem mit Zorn hat. Und wir wollen heute ein bisschen mehr verstehen, wie dieser Text für uns eine tiefe Bedeutung haben kann. Nicht nur zu verstehen, dass Zorn etwas mit unserem Leben zu tun hat, sondern auch, wie befreien wir uns selbst oder wie können wir selbst befreit werden von Zorn und all diesen Dingen in unserem Leben. Nun und zuerst sehen wir eine kleine Diagnose und zwar, wir müssen verstehen, dass jeder von uns den Zorn kennt. Ich kam einmal von der Schule nach Hause. Und ich klingelte an der Tür und ich hörte meine Schwester rufen, geh doch hinten rum, geh doch hinten rum. Ich habe es meinem Gottesdienst erzählt, 2020, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und meine Schwester war 1,5 Jahre älter wie ich. Ich habe an ihren Menschenverstand appelliert und habe gesagt, mach doch deinem geliebten Bruder die Tür auf. Und sie hat gesagt, nö, geh doch hinten rum. Ich habe versucht, dass sie mit Worten irgendwie zu beschwichtigen. Es hat nichts geholfen, also fing ich an mit Fußtritten diese Tür zu bearbeiten und mit Schlägen, bis nicht mehr viel von dieser Tür übrig war. Ich habe sie zwar nicht aufbekommen, aber das ganze Glas war rausgebrochen und so weiter. Also die Tür, die musste dann in den nächsten Tagen getauscht werden. Und erst dann kam auch die Angst vor meinem Papa, als ich dann gesehen habe, die Tür ist komplett kaputt. Als ich sie dann komplett bearbeitet hatte, bin ich dann hinten rum reingegangen, weil ich bin ja so nicht durch die Tür gekommen. Und bis heute steht eigentlich die Schuldfrage im Raum. Immer wieder bei Familientreffen wird mir sogar gedankt, weil ich ja eine neue Tür besorgt habe, sozusagen. Und eigentlich bin ich immer noch schuld, aber mal sehen, vielleicht gibt es meine Schwester irgendwann zu, dass sie Teilschuld hat. Aber das ist eine Geschichte, wo ich mich an mein eigenes Leben erinnere und sage, ja, da hat es mich einfach gepackt. Da ist es in mir hochgekocht und ich habe so gehandelt. Das muss ich auch hier zugeben. Aber die Frage ist, ist das der Zorn, den jeder von uns kennt? Ist das der Zorn, der bei jedem von uns vielleicht mal kommen würde oder mal nicht? Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig mit Worten zu erklären, aber die Geschichte, die zeigt es sehr gut mit diesem Beispiel aus meinem Leben, nämlich die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Zorn ist ein heftiges Verlangen zu haben. Das ist die Ursprungsbedeutung. Wenn Zorn verwendet wird, geht es nicht in erster Linie um diesen Zornausbruch, um ganz große Dinge, die wir dann tun, sondern es geht darum, dass wir in uns ein heftiges Verlangen haben, das in uns brennt, das in uns etwas bewirkt. Das ist die eigentliche Bedeutung. Und ich wollte also unbedingt durch diese Haustür hineingehen und ich hatte ein heftiges Verlangen danach. Meine Schwester hat durch ihre mangelnde Kooperation mit meinem heftigen Verlangen nur dafür gesorgt, dass dieses Verlangen immer größer wurde. Aber es war eigentlich eine Sache, die in mir drin war. Nur blöd, dass es wie eine Energie ist, die irgendwann mal irgendwo rausgelassen werden muss. Und dieses Ventil oder dieser Auslass war eben meine körperliche Gewalt an dieser Tür. Aber das ist eigentlich Zorn im Kern. Nicht Dinge, die wir nach außen hin unbedingt tun, sondern Zorn ist im Kern etwas, was in uns passiert, etwas, was wir verlangen, etwas, was wir unbedingt möchten. Deshalb müssen wir verstehen, dass es dafür zwei Ventile gibt, einen äußeren und einen inneren. Das heißt, diese Energie, die entsteht in deinem Leben dadurch, dass du Dinge willst, aber sie nicht hast, muss irgendwo raus. Diese Energie, die sich aufstaut, die geht in eine Richtung, entweder in eine innere oder in eine äußere. Nun, so wie es bei mir war, war das Ventil auf jeden Fall nach außen gerichtet. Und das kennen wir vielleicht. Du handelst, du tust etwas, du redest und alle um dich herum können sehen, okay, dieser Junge oder dieses Mädchen ist gerade sehr zornig. Ein Kind, das sich im Laden auf den Boden wirft, weil es irgendwas von der Mama nicht bekommt, ist auf jeden Fall zornig. Das können wir alle sehen. Das ist sichtbar. Und hier sprechen wir von diesem äußeren Zorn. Es gibt aber noch diese andere Art und Weise, wie Zorn sichtbar wird, und das ist ein nach innen gerichteter Zorn. Eine ganz andere Form davon, nämlich die zeigt sich eher durch, ich ziehe mich jetzt zurück, ich schweige jetzt, ich bin jetzt beleidigt, ich gehe jetzt dieser einen Person aus dem Weg, ich werde jetzt nicht mehr so freundlich antworten oder ich werde diese Nachricht jetzt nicht beantworten. Also ich zeige einer Person, dass ich jetzt ein Problem habe. Das ist genau das Gleiche, das ist auch Zorn, aber es ist ein Zorn, der nach innen gerichtet ist. Ich lasse es den Menschen nicht so konfrontativ sehen, sondern ich ziehe mich zurück. Aber die Energie ist die gleiche. Ich habe ein heftiges Verlangen nach einer Sache und ich bekomme es nicht. Also ziehe ich mich zurück, also schweige ich. Und vielleicht ist der äußere Zorn mehr den wir verurteilen und der auch vielleicht bekannter und ausgeprägter ist unter Zorn. Aber eigentlich spielt es gar nicht so eine große Rolle, weil beide Reaktionen, beide Ventile letztendlich nur dafür sorgen, dass diese Energie freigesetzt wird. Der eine, der baut aus Zorn Mauern, damit Menschen ausgeschlossen werden. Und der andere, der reißt Mauern ein, um Menschen dadurch zu verletzen. Ich würde heute wahrscheinlich keine Tür mehr einschlagen. Diese Auswirkung würde bei mir gar nicht mehr so stattfinden. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich euch besuchen würde, und ich würde klingeln und ihr würdet sagen, ich mache den nicht auf, ich würde die Tür ganz lassen. Ich bin mir sicher, ich habe so viel Respekt vor euch, außer ihr sagt, geh hinten rum, dann weiß ich nicht, was passiert. Aber ich würde so nicht mehr reagieren, das kann ich euch eigentlich sogar versprechen. Aber trotzdem finde ich in meinem Leben in bestimmten Situationen immer wieder noch den gleichen Zorn. Ich würde mich zurückziehen, ich würde schweigen, ich würde mich geschickt herausreden, sodass ihr gar nicht merkt, dass ich gerade zornig bin. Der innere Zorn hat viel mehr Groll und Bitterkeit, viel mehr Selbstzerstörung. Ich lade diese ganze Energie nicht auf einen anderen Menschen, sondern ich lade diese Energie in mich selbst hinein. Sie treibt mich weg von der Gemeinschaft mit Gott. Ich neige zu einer Unversöhnlichkeit. Ich neige zu Finsternis. Während der äußere Zorn unkontrollierte Wut und Aggression herausbringt, der äußere Zorn verletzende Worte herausbringt, Gewalt und Krieg, vielleicht auch in mir oder mit den anderen, weitere Sünden, die damit einhergehen, Geschrei, Lästerung, Zerstörung von Beziehungen und all diese Dinge, das ist äußerer Zorn, aber das beides ist die gleiche Sünde, nur dass wir unterschiedliche Sünden dazu noch hinzufügen. Also das mal kurz dazu gesagt, welche Arten es gibt und wahrscheinlich wirst du dich jetzt eher zu der einen Sorte gezählt haben oder zu anderen, aber du bist auf jeden Fall irgendwo hier mit dabei. Was ich auch noch ganz kurz erwähnen will, mal schauen, ob es beim Erwähnen bleibt, dass es zwei Arten gibt von Zorn. Es gibt den heiligen Zorn und den sündigen Zorn. Also wir können einmal in der Bibel davon lesen, dass Menschen zornig sind und sie sündigen und sie gegen Gott und gegen Menschen handeln. Und diesen Zorn kennen wir sehr gut, den können wir beobachten im Leben. Aber es gibt dann noch diesen anderen Zorn, der ist heilig, der ist gut, der ist gerecht. Den kennen wir nicht so gut und den werdet ihr in eurem Leben wahrscheinlich auch sehr selten wiederfinden, weil Zorn nicht immer Sünde ist. Zorn ist nicht immer Sünde. Zwei Dinge vielleicht. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 26, zürnt und sündigt nicht, die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Also wir können zornig sein, ohne dabei zu sündigen. Das ist eine Bemerkung, die Paulus macht. Aber die zweite, wichtigere Bemerkung ist, dass Gott ja auch zornig ist und Gott sündigt nicht. Jesus geht in den Tempel und sieht, dass er missbraucht wird, dieses Haus Gottes, und er stößt die Tische um und schmeißt die Leute raus mit einer Peitsche und prügelt sich dort mit den Leuten und er ist zornig darüber. Und Jesus hat nicht gesündigt in seinem Zorn. Und wenn Gott nicht sündigen kann und gleichzeitig zornig ist, bedeutet es, dass es nicht immer eine Sünde ist. Aber ich kann dich trösten, diesen Zorn wirst du in deinem Leben, in deinen Reaktionen wahrscheinlich äußerst selten finden. Und wenn, dann will ich mich gerne mit dir anfreunden. Wir lesen es über Gott selbst, über seinen Zorn. Er sagt in Römer 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit. Also Gottes Zorn richtet sich gegen die Sünde. Oder wir lesen es von Mose, als er vom Berg herunterkommt und sich dem Lager nähert und sieht, dass die Israeliten sich einfach dieses Kalb gebaut haben, darum herumtanzen. Dann heißt es über ihn, da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln, also die 10 Gebote, aus den Händen und zerbrach sie unten am Berg. Auch Mose wird sehr zornig darüber. Wir können es lesen über Nehemia, dass er zornig wurde, über Paulus, dass er zornig wurde, aber es wird nicht verurteilt, sondern es war ein gerechter Zorn, weil gerechter Zorn immer drei Dinge beinhaltet. Er richtet sich immer gegen Sünde oder Ungerechtigkeit, er bleibt immer kontrolliert und führt zu einem gerechten Handeln und er geschieht in Liebe. So viel zu diesem heiligen Zorn. Den kennen wir nicht so gut. Den sehen wir bei Gott. Den sehen wir vielleicht in Ausnahmesituationen bei Menschen. Aber vielmehr kennen wir den Zorn, den die Bibel verurteilt. Und wir möchten noch mal ganz kurz in eine andere Stelle in Jakobus gehen, damit wir kurz noch mal vollständig verstanden haben, worum es beim Zorn geht. Und zwar in Kapitel 4 erklärt das Jakobus noch mal ein bisschen genauer. Ich bringe das kurz mit hinein, weil bis ihr bei Kapitel 4 seid, habt ihr vielleicht schon wieder diese Brücke vergessen und dann kann man sie neu aufbauen. Kapitel 4, Vers 1. Hier schreibt Jakobus, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Was Jakobus hier eigentlich sagen will damit ist, du willst etwas haben. Du hast Krieg und Streit in dir und mit Menschen, weil du etwas haben willst, das du aber nicht bekommst. Genau diese Definition eigentlich von Zorn. Du willst etwas unbedingt haben und jemand oder etwas verwehrt dir diesen dringenden Wunsch. Das Problem ist nicht, dass du diesen Wunsch hast, sondern dass du anfängst, durch diesen Wunsch hindurch dafür zu kämpfen. Ja, also du willst vielleicht Ruhe haben, aber niemand will dir diese Ruhe gönnen. Du willst vielleicht Freude oder Gemeinschaft haben, aber du bist trotzdem alleine. Du willst die eine Sache, aber der andere, der mit dir zusammen ist, will die ganz andere Sache. Und diese Interessen, sie stoßen aufeinander, du fängst an dafür zu kämpfen und bekommst es immer noch nicht und dann wirst du zornig. Es gelingt dir nicht, das zu bekommen, was dein inneres Verlangen ist. Und dieses Missfallen, was dann in dir entsteht, das ist Zorn. Also nicht, dass du letztendlich Sachen kaputt schlägst, jemanden anschreist oder Gewalt zufügst oder dich zurückziehst, schweigst und beleidigt bist, sondern dass du etwas in dir hast, das ein brennendes Verlangen ist und du es nicht bekommst. Das ist Zorn. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn jemand was sagt und das, was die Person sagt, das stört dich so richtig. Das macht dich so richtig wütend in dir. Ja, du hast ein Gefühl in dir, dass du sagst, das hat er gerade nicht wirklich gesagt. Und es macht dich irgendwie unruhig. Es können vielleicht deine Freunde sein, deine Eltern, deine Lehrer oder sonstige Personen irgendwo in deinem Leben. Jemand sagt was und es nervt dich so richtig. Vielleicht kennst du das, dass irgendetwas passiert in deinem Leben und auf einmal ist die ganze Situation anders. Die Laune ist komplett übergeschwankt ins andere Extrem und du redest auf einmal nicht mehr. Du sitzt immer noch am gleichen Tisch wie gerade eben, aber du redest nicht mehr mit, du ziehst dich zurück, gehst vielleicht nach Hause oder sonstige Dinge oder irgendetwas passiert und du merkst, in dir fängt so ein bisschen an zu köcheln, zu brodeln. Und genau das ist das, was die Bibel Zorn nennt. Und ich würde behaupten, dass das wahrscheinlich jeder von uns auf irgendeine Art und Weise kennt. Ein Herzensgefühl im Inneren, das nicht gestillt wird, aber wir uns so sehr wünschen, das wäre doch jetzt richtig gut, wenn ich das haben könnte, wenn ich das bekommen könnte, wenn das so laufen würde und es passiert einfach nicht. Und dann entsteht dieser Zorn und er ist einfach da. Und irgendwann kommt dieser richtige Umstand, dass all das, was in uns ist, herauskommt. Deshalb ist es immer wieder so, die Symptome werden sichtbar und sie werden daran sichtbar, dass wir scheitern. Jakobus will uns durch diesen Text heute nahebringen, dass wir Zorn in unserem Herzen haben und dass das Problem ist. Wir lernen in unserem Leben irgendwann den Zorn vielleicht zu kontrollieren. Aber das ändert nicht unser Problem. Es gab da diesen einen Moment in meinem Leben, einen Wendepunkt innerhalb von meinem zornigen Ich, zum Glück. Ich musste Hausaufgaben machen, aber ich wollte nicht. Und dann entsteht Zorn, also ich glaube, ihr kennt das. Meine Mama sagt mir, mach Hausaufgaben, eigentlich hat sie das nie gesagt und ich habe es auch nie gemacht. Und wenn sie dann auf einmal damit anfängt, dann war der Zorn halt noch umso größer. Und die Diskussion, die kam dann ins Überkochen und ich ging zu einer Wand und habe richtig reingeschlagen und habe mir meine Hand vierfach gebrochen auf einmal. Musste dann auch wirklich keine Hausaufgaben machen, weil die Hand war ja in vier Teile gespalten sozusagen. Musste dann lange beim Arzt sein, bis die das irgendwie hingekriegt haben. Aber so war das. Das Endergebnis war letztendlich diese komplett entstellte Hand. Und ich hatte eine große Schiene und dann ging ich auch wieder in den Gottesdienst. Und dann wird man angesprochen, hey, was hast du mit deiner Hand gemacht? Und dann musst du dir irgendwas überlegen, so hast du kein eigenes Leben, guck selber nach dir oder so. Man überlegt sich dann vielleicht eine Geschichte, eine Ausrede oder irgendwas. Hauptsache, man muss die ehrliche Geschichte nicht so sagen. Und ich merkte dann, okay, das Ergebnis von meinem Zorn ist irgendwie nur Zerstörung. Es ist irgendwie doch nicht so cool, so zu reagieren. Also habe ich gedacht, ich brauche Veränderung. Ich muss das Problem irgendwie in Ordnung bringen. Ich kann nicht immer irgendwas kurz und klein schlagen. Und dann versuchte ich also, meinen Zorn zu verstecken. Ich habe gesagt, okay, der muss irgendwie weg. Das dürfen die Menschen nicht mehr sehen. Ich brauche irgendeine Veränderung. Und das, was sich dann ergab, ist, ich habe eigentlich nur den äußeren Zorn gegen den inneren getauscht. Also das, was alles aus mir rausgekommen ist, das ist dann in mich reingegangen. Und dann wurde ich dieser schweigsame, ruhige, zurückgezogene Mensch, der mit niemandem redet, mein neues, zorniges Ich, das die Menschen aber nicht sehen konnten. Und dann fand genau das statt, und das durfte ich dann lernen, dass Jakobus hier sagt, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Der Zorn des Mannes schafft es nicht, Gottes Gerechtigkeit zu bewirken. Das bedeutet, egal wie sehr du dich versuchst zu verändern, egal wie sehr du versuchst, deinen äußeren Zorn oder deinen Zorn, den Menschen sehen können, irgendwie zu kontrollieren, du schaffst es nicht, weil du eben zornig bist, weil das eben in dir drin ist. Ein Mensch, der zornig ist, kann nur seinen eigenen Willen vollbringen, niemals Gottes Willen. Und Jakobus zeigt es dir so gut, worum es geht im Leben von einem Christen. Wenn du dich jemals zu Jesus bekehrt hast und sagst, Jesus, ich will jetzt ganz für dich leben, ich will um Vergebung für meine Schuld bitten, ich will meinen Glauben auf dich werfen, dann geht es nicht mehr um deine Gerechtigkeit. Es geht nicht mehr darum, dass du irgendetwas für dich tun solltest oder für dich gerecht sein solltest, sondern es geht nur noch um Gottes Gerechtigkeit. Es geht nur noch darum, was vor Gott recht ist, was Gott will. Nicht mehr um deinen Willen, sondern um Gottes Willen. Und ich habe mir so vorgestellt, wie viel Gewinn haben mir zornige Menschen in meinem Leben gebracht? Also ich wurde noch nie von einem richtig zornigen Menschen umarmt, so liebevoll und dachte, boah, das hat jetzt richtig gut getan. Ich habe auch noch nie ein freundliches und ermutigendes Gespräch mit einem richtig zornigen Menschen, während er gerade wütend war, gehabt. Weil diese Menschen nicht versuchen, etwas Gutes zu tun. Weil wir in dieser Situation niemals etwas Gutes, Nützliches vollbringen könnten, während wir so zornig sind. Ich finde es so interessant, als Jona so zornig wird, dass Gott der Stadt Ninive also barmherzig geworden ist, ist er so zornig und sitzt da mit seinem Sonnenbrand dann letztendlich, nachdem Gott ihm eine Lektion schon erteilt hat. Und dann fragt Gott Jona, ist es recht, dass du so zornig bist? Und wir lesen den Text und sagen, bitte sag jetzt nicht ja. Und er sagt, ja, bis zum Tod. Und Wir schauen von außen hin auf Jona und sagen, was ist los mit dir? Und selbst müssen wir vielleicht manchmal uns eingestehen, dass wir selbst dieser Jona sind, der da sitzt und nur auf seine eigene Gerechtigkeit schaut. Nur darauf schaut, was er selbst jetzt für gut empfindet, aber nicht das, was vor Gott gut ist. Wenn du oder ich, wenn wir zornig sind, egal ob es nach außen geht oder nach innen geht, in diesem Moment haben wir nicht das Verlangen, Gott zu gefallen. In diesem Moment haben wir nicht das Verlangen, für Gott gerecht leben zu können. In diesem Moment haben wir nicht das Verlangen, jetzt Gottes Wort zu lesen, zu beten oder irgendetwas zu tun, das Gottes Wille beinhalten würde. Jakobus sagt das hier dann, er fängt diesen Text damit an. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn und dann die Begründung, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir sollen bereit sein, schnell zu hören, aber langsam im Reden und langsam im Zorn zu sein. Das ist so ein wichtiger Aspekt, den wir noch kurz hier genauer ansehen, weil wir ein grundsätzliches Problem damit haben, zuerst zu hören. Wenn Dinge im Leben passieren, dann ist das Erste, das du tun solltest, nicht handeln, nicht antworten, nicht argumentieren, nicht diskutieren, nicht reden, sondern erstmal müssen wir bereit sein zu hören. Und wenn wir diesen Punkt des Hörens irgendwie überspringen, dann kommen wir schnell zu dem Punkt zerstören und verletzen. Es liegt also irgendwie eine Kraft darin, dass Gott uns hier übermitteln will durch den Text, wenn Dinge in deinem Leben passieren und denk daran, vorher geht es ja vor allem um die Begierde, die in uns wohnt, vor allem darum, dass alles, was von oben kommt, gut ist und von Gott kommt. Und jetzt zeigt er, dass wir doch bereit sein sollen, zuerst zu hören. Wir sollen schnell sein im Hören und nicht gleich handeln, nicht gleich reden, nicht gleich aufkochen in unserem Zorn. Wir können schnell dabei sein, Sachen zu zerschlagen. Wir können schnell dabei sein, Menschen zu verletzen. Wir können schnell dabei sein, irgendetwas zu tun, das Zorn hervorbringt, nach innen oder außen. Aber das können wir nicht zurücknehmen. Das können wir nicht einfach wieder gut machen. Gesprochene Worte, auch wenn wir es uns wünschen, wir können sie nicht wieder wegnehmen. Wir können sie nicht wieder ungeschehen machen. Wir sollen langsam im Reden sein. Schnell zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Schnell zu hören, was jetzt notwendig ist, aber langsam im Reden. Und langsam im Zorn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Sei doch langsam zornig. Ich entscheide mich nicht, wie schnell mein Zorn kocht. Ich entscheide mich nicht, wie schnell ich auf eine Sache reagiere, die da in mir ist. Und das ist irgendwie so ein Problem. Vielleicht sagen wir, ja, aber wenn ich zornig bin, bin ich zornig. Das kommt einfach. Das ist einfach da. Und Jakobus zeigt uns aber in einer besonderen Form eine Veränderung durch das Evangelium. Und schau, wie die Lösung ist, die Jakobus hier sagt, die ist so wundervoll. Er begründet das, was er sagt. Also zuerst fordert er uns auf, lass das, leg das ab. Ja? Er hat diese Begründung und sagt, hört schnell, redet langsam, seid langsam zornig, weil der Zorn, der macht doch nur kaputt. Und dann kommt diese Begründung deshalb. Legt all diese Unsauberkeit und das Überfließen von Schlechtigkeit ab und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Also Jakobus, der verfolgt genau diesen Aspekt, der ja auch vorher schon im Text war. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber im Text vorher geht es ja um Versuchungen, die in uns sind, die nicht von Gott kommen, sondern die in uns sind, in uns wohnen und aus uns herauskommen. Und jetzt fordert Jakobus uns auf, und sagt, all diese Unsauberkeit, all der Dreck, all der Schmutz, all das, was in dir ist, all das, was überfließt an Schlechtigkeit, so heißt es in dieser Übersetzung, das in uns wohnt, das abzulegen. Werdet das los. Lasst diese Dinge. Und ich finde es so treffend, wie er das beschreibt. Er sagt, das Böse, das in uns überfließt. So sind wir Menschen. Wir sind nicht in uns gut und dann kommt irgendwo sickert was Böses durch, sondern das Böse ist in uns, das sprudelt aus uns heraus. Und wir haben irgendwie gelernt als Menschen, dass alle anderen schuld sind, außer wir selbst. Wenn du zornig bist, würdest du nicht dir selbst die Schuld geben und sagen, ich habe ein Problem, ich muss daran arbeiten, sondern für einen zornigen Menschen sind alle anderen schuld, aber nicht du selbst. Habt ihr ja vorher gesehen, ich gebe immer noch meiner Schwester die Schuld, obwohl es ja auf der Hand liegt, dass ich das verursacht habe. Hier sagt Jakobus, das Problem sind nicht äußere Dinge, sondern für den Zorn und die Lösung für den Zorn ist, du musst ihn aus dir selbst herausbekommen. Alles, was von außen kommt, ist letztendlich nur das, was in dir diesen Zorn auslöst und rausholt. irgendwann in meinem Leben, da gab es dann diesen Moment, wo ich dachte, ja, läuft eigentlich, ich bin gar nicht mehr zornig. Ich bin anders geworden, ich benehme mich mittlerweile, ich ziehe mich auch nicht mehr zurück und so. Und dann habe ich geheiratet und dann gab es immer wieder so Rückfälle, wo ich dachte, warum habe ich mich jetzt so verhalten oder warum habe ich mich jetzt so verhalten? Ich habe gemerkt, okay, das ist immer noch irgendwo da, aber nur in geringem Maß. Und dann habe ich Kinder bekommen. Und meine Kinder haben alles aus mir rausgeholt, was oder hervorgeholt, was noch an Zorn irgendwie übrig war und in mir geschlummert hat. Wenn sie dir den Schlaf rauben, wenn sie vielleicht mal ungehorsam sind, das kommt manchmal vor. Sie haben all das in mir ausgelöst, wo ich dachte, Mensch, das müsste doch dieses Missfallen, dieses Verlangen nach irgendetwas zu haben und es nicht zu bekommen, das müsste doch schon lange weg gewesen sein, aber meine Kinder haben alles in mir nochmal aufgewühlt. Schau, und das ist der Punkt. Oft fehlen dir noch die Umstände. Oft fehlen dir noch irgendwo die Umstände, dass du dir gar nicht bewusst wirst oder bewusst bist, wie viel da an Schlechtigkeit und Böses in deinem Herzen ist, das überfließen will, aber es noch nicht tut. Vielleicht gab es noch nicht die richtigen Umstände, die in dir das ausgelöst haben und hervorgebracht haben, aber das Problem ist trotzdem da. Paul David Tripp, er sagt das in einem Buch und er schreibt darüber und macht diesen Vergleich mit einer Wasserflasche. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal irgendwo gelesen habt von ihm. Und er sagt, nimm eine offene Wasserflasche und fang sie an zu schütteln. Was kommt raus? Wasser kommt raus. Warum kommt Wasser raus? Nicht, weil du schüttelst, sondern weil Wasser drin ist. Deswegen kommt Wasser raus. Der Zorn ist in dir drin. Das Wasser ist drin in dieser Flasche. Aber es war vielleicht noch niemand da, der kräftig angefangen hat zu schütteln. Das ist das, was in unserem Leben passiert. Aber irgendwann kommt der richtige Umstand, irgendwann kommt die eine Situation und es fängt so richtig an, an deinem Leben zu rütteln, an deinem Herzen zu rütteln und dann wirst du merken, wie all das aus dir raussprudelt, wo du dachtest, ich dachte, da wäre gar nichts drin. Ähnlich mit einem Schwamm. Der Schwamm kann da liegen und ist vollgesaugt mit schmutzigem Wasser und er sieht wundervoll aus, er sieht sauber aus. Aber sobald jemand diesen Schwamm in die Hand nimmt und ihn ausdrückt, kommt diese ganze eklige Brühe rausgetropft. Nicht, weil jemand draufdrückt, sondern weil es drin ist. Der einzige Grund also, warum wir in manchen Lebensbereichen noch nicht so viel von diesem Schlechten in uns gesehen haben, von der Sünde in uns gesehen haben, ist, weil da noch nicht genug gedrückt wurde, nicht genug geschüttelt wurde. Laut Jakobus also, ist der Punkt nicht der, dass wir lernen müssen, unser Leben zu kontrollieren, unsere Umstände zu besänftigen oder ruhiger zu werden, sondern eigentlich sagt er, ihr müsst das loswerden. All das Böse noch, das in euch ist, all den Dreck und die Unsauberkeit, all das überfließende Schlechte muss raus aus eurem Leben. Es muss verändert werden, es muss raus. Und dieses Ablegen ist irgendwie unvollständig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon oft in meinem Leben versucht, bestimmte Sünden loszuwerden. Und ich dachte, ich hätte es geschafft und irgendwann sind sie wieder da. Gut, dass Jakobus nicht alles damit gesagt hat, sondern er zeigt uns auch, wie dieser Prozess funktioniert. Und er sagt, und jetzt, nachdem ihr verstanden habt, dass ihr es ablegen müsst, nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Ich will kurz erklären, was er meint. Wenn du gläubig geworden bist an Jesus Christus und dir deine Schuld vergeben ist, heißt das nicht, dass du keine Sünde mehr in deinem Leben hast. Heißt es nicht, dass nichts Böses mehr in dir ist, sondern noch viel mehr, du bist wiedergeboren und damit ist das Evangelium in dein Herz eingedrungen. Damit hat diese gute, rettende Botschaft, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist und am dritten Tag vom Grab auferstanden ist, in deinem Herzen Platz gefunden. Du hast daran geglaubt, du hast dieses Wort aufgenommen, es ist in dir. Und jetzt sagt Jakobus, und jetzt nehmt dieses euch eingepflanzte Wort auf, das ja auch die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Um dieses Wort herum, das eingepflanzt ist, wächst viel Unkraut in unserem Herzen. Und deshalb müssen wir dieses Wort aufnehmen, müssen wir uns mit diesem Wort beschäftigen, müssen wir auf dieses Wort achten, damit dieses Wort der Wahrheit, dieses Evangelium in unserem Leben wächst. Ich weiß nicht, ob du dich an deine eigene Bekehrung erinnerst, ob du damals so Feuer und Flamme für Jesus warst und irgendwann etwas kühler geworden bist. Irgendwann hat es nachgelassen, dieser Eifer. So war es bei mir damals. Ich habe mich irgendwie mit dieser Oberflächlichkeit zufrieden gegeben. Aber wir dürfen bei unserer Errettung nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht stehen bleiben bei einer Eintrittskarte in den Himmel, sondern vielmehr müssen wir dieses Evangelium in uns aufnehmen, es aufsaugen, dem Evangelium Platz geben, damit es wachsen kann. Bei der Errettung ist es noch klein. Es ist in uns, aber klein. Und wenn du dieses Wort aufnimmst, wenn du dich damit beschäftigst, dann wird es wachsen und nur so kannst du frei werden. Für deinen Zorn oder wenn es vielleicht auch andere Dinge sind, die dich so beschäftigen oder belasten, deine Sünden, die du in deinem Leben hast. Es gibt keine andere Lösung für ein anderes Verhalten. Es gibt keine andere Lösung, das Böse und Schlechte aus deinem Leben rauszukriegen, aus deinem Herzen rauszusaugen, außer das Wort Gottes, das in deinem Leben wachsen muss. Solange wir die Schuld in unserem eigenen Leben nicht sehen und sie einsehen, haben wir nie den Wunsch nach Veränderung. Wenn wir die Wahrheiten Gottes nicht glauben, dann werden wir für immer irgendwo in unseren Sünden stecken bleiben und sie werden uns hindern. Hindern zu wachsen, hindern zu verändern. Aber Jakobus sagt hier, das ist das Wort, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten und ihr müsst jetzt aufnehmen, dieses Wort. Wenn du die Sünden siehst in deinem Leben und du sie nicht mehr haben willst, dann musst du nicht besser werden, musst du nicht anders werden, damit Gott es dir schenken kann, sondern du musst dem Wort Gottes Platz geben in deinem Leben. Darum geht es. Es gibt einen Aspekt, den die Bibel beschreibt, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und es heißt, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir nicht mehr für unsere Gerechtigkeit leben müssen. Er ist ans Kreuz gegangen, damit wir nicht mehr alles nur für uns tun müssen, sondern dass wir in ihm zur Ruhe finden dürfen. Dass wir unsere Wünsche in ihm erfüllt finden dürfen. Das ist nämlich das Gegenteil von Zorn, das Gegenteil von einem heftigen Verlangen, das in uns Unruhe stiftet und irgendwann herauskommen muss, ist Ruhe in Jesus. Und das bewirkt Gottes Wort allein. Er bewirkt in unserem Herzen all das, was du und ich niemals selbst schaffen können. Schau, du sollst nicht wie ein Christ leben. Du sollst einer sein. Das ist ein Unterschied. Viele Menschen versuchen, wie ein Christ zu leben. Sie versuchen, das christliche Leben irgendwie zu adoptieren und auch so zu leben, wie die anderen Christen leben. Und deshalb scheitern sie auch im Bibellesen. Deshalb scheitern sie auch in der Heiligung. Du musst nicht leben wie ein Christ in erster Linie. Und das soll nicht dein erstes Verlangen sein, sondern du sollst einer sein. Und das bedeutet, Christus lebt in dir. Manche wissen das, dass ich in einem Dörflein namens Bartholomä da oben auf dem Berg groß geworden bin. Und es gab da einige Situationen in meinem Leben, die sehr schwer für mich waren. Und eine Sache habe ich aber gelernt und die Situation will ich kurz noch erzählen. Nachdem ich es dann irgendwann geschafft habe, meinen äußeren Zorn in inneren zu verwandeln, das war dann ein schlechter Versuch, meinen Zorn loszuwerden, und habe mich dann immer mehr zurückgezogen, um nachzudenken. Und es war dann ungefähr so, dass ich dann nachts um 3 oder 4 auf dem Rosenstein war, um nachzudenken, um zu beten, stundenlang dort irgendwo im Wald rumsaß und so. Also ihr könnt euch vorstellen, ziemlich düster. Und ich habe mich so zurückgezogen, dass meine Familie mich teilweise tagelang nicht gesehen hat, weil ich immer weg war, wenn die da waren und da war, wenn die weg waren und so. Und ich spürte förmlich diese Dunkelheit, die sich in mir selbst anfängt auszubreiten. Ich wurde immer kritischer, immer negativer. Und das war auch zu erkennen, weil ich meine Freundschaften beendete, weil ich keine Zeit mehr mit meiner Familie verbrachte und einen Weg ging, der sehr einsam war. Und irgendwann in dieser Einsamkeit nahm ich meine Bibel und ging aufs Feld. Da gab es so 3 Bäume, die so im Dreieck stehen und das war mein Platz. Da habe ich immer stille Zeit gemacht. Ich ging da an diesen Ort und war da manchmal stundenlang. Also obwohl ich so zornig war und das nach innen gerichtet war, habe ich dort immer noch mir die Zeit genommen, um die Bibel zu lesen. Und auf einmal geschah es. Mitten in diesem Bibellesen trifft mich Gottes Wort mitten ins Herz. Und ich darf erkennen, ich bin einfach ein zorniger Wicht, der nur für sich selbst einsteht, der sich immer mehr zurückzieht und Gott aus seinem Leben verbannen will und alle Menschen. Und im ersten Moment verspürte ich nicht mehr, dass die anderen Menschen schuld sind, dass ich so lebe. Sondern ich merkte, Gott zeigt jetzt mit dem Finger auf mich. Ich habe gemerkt, dass der ganze Hass und die Ablehnung, die ich gegenüber anderen Menschen gehabt habe, die habe ich eingesammelt und auf mich projiziert. Ich ging dann auf die Knie und habe ihn um Vergebung gebeten und habe Jesus darum gebeten, die ganze Kontrolle in meinem Leben zu haben. Und ich habe gesagt, ich will nichts mehr davon haben. Ich habe mit jedem Hobby gebrochen, das nicht auf ihn ausgerichtet war. Ich habe mit jeder Beziehung gebrochen, die nicht das Geistliche im Blick hatte. Ich habe viel Zeit in seinem Wort verbracht. Das war das Einzige, was ich getan habe. Ich wusste nicht, wie kann ich mich verändern. Ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, veränder du mich oder nimm mir heute das Leben. Das war mein Gebet. Und dann war es wirklich so, ich habe gesagt, okay, ich kann nur eins tun. Ich bin völlig orientierungslos. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich werde einfach nur die Bibel lesen. Meine Eltern haben mich zum Essen gerufen. Ich konnte nicht weg. Ich musste die Bibel lesen. Ich habe gesagt, esst ohne mich. Ich muss jetzt weiterlesen. Und so ging es einige Tage, Wochen lang, bis dieser Prozess mich verändert hat. Bis ich anders wurde. Bis Menschen zu mir kamen und haben gesagt, hey, du bist anders geworden. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass ich die Bibel gelesen habe. Und ich weiß auch nur, dass Jakobus hier sagt, nehmt das eingepflanzte Wort auf. Welche Rolle hat Gottes Wort in deinem Leben? Je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit du dem Wort Gottes in deinem Leben gibst, so wird auch dein Wachstum sein. Du kannst noch so versuchen, dein Verhalten zu ändern. Wenn du Gottes Wort in deinem Leben eine kleine Priorität gibst, wird deine Veränderung auch klein sein. Wenn du Gottes Wort viel Autorität, viel Priorität gibst in deinem Leben, dich viel damit beschäftigst, ist egal, wie zornig du bist, wie ablehnend du bist, wie viel Bitterkeit in dir ist, wie viel Drang nach Aufmerksamkeit, wie viel Stolz in deinem Herzen wohnt, ist egal. Wenn du Gottes Wort diese Stelle in deinem Leben gibst, wird die Veränderung groß sein. Also wie viel Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes? Wie sehr freuen wir uns, Gott dort zu begegnen? Denn es gibt einen Unterschied. Du kannst die Bibel lesen und du kannst Gott begegnen. Wir begegnen ihm zwar im Bibellesen, aber vielmehr sollte das unser Wunsch sein. Nicht zu sagen, ich will jetzt dieses Buch lesen und lesen, was da steht und vielleicht sogar erfassen können, worum es dabei ging, sondern ich will dieses Buch aufschlagen und ich will es lesen, um dort Gott zu begegnen, um mit einem veränderten Angesicht wieder rauszugehen. Wenn das nicht dein und mein Ziel ist, wenn wir die Bibel lesen, dann verstehen wir es nicht. Denn daher kommt diese Veränderung. Wenn wir Gott in seinem Wort suchen, wenn wir diesen Fokus auf ihn richten, mit dem Glauben und mit der Kraft, dass dieses Wort uns verändern kann, das Böse aus uns herausholt, dann wird er auch unser Herz dabei nicht unberührt davon lassen. Ich bin so in mich gegangen in der Vorbereitung, habe gedacht, bin ich ein Einzelfall? Ist das schon öfter passiert? Und ich habe nachgedacht, welche Biografien ich schon alles gelesen habe und in welchen Zeugnissen. Ich habe noch mal ein bisschen rumgestöbert und ich kam da auf ein paar. Ich musste irgendwie an John Newton denken. Ich weiß nicht, ob ihr seine Geschichte kennt. Er war ein Kapitän von einem Sklavenschiff. Es war ein Mann voller Härte und voller Zorn und Stolz. Und er war bekannt dafür, für eine unsittliche Sprache, schroff und hart zu sein. Und er war sehr respektlos, unglaublich respektlos. Und bei einem Sturm auf der See starb er fast. Er rang dort um sein Leben und erinnert sich dort an Gottes Wort. Und als er diesen Sturm überlebt hat, fängt er an, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und irgendwann kommt er an diesen Punkt und schreibt das Lied Amazing Grace. Wie wurde er verändert? Was schreibt er, wie er verändert wurde? Durch Gottes Wort. Das hat ihn verändert. Gehen wir ein bisschen weiter. Schöneres Bild habe ich nicht gefunden. Augustinus, ein Mann voller Leidenschaft, voller Leidenschaft, voller Unruhe, voller Zerrissenheit, sein Leben voll von Zorn, sein Leben voll von Trotz und niemand wollte mit ihm streiten, ein Mann, der einen unglaublich großen Willen hat. Und irgendwann liest er die Bibel, Römer 13, wo es heißt, dass wir Jesus anziehen sollen, uns mit Jesus überschatten sollen. Und er sagt, dieser Vers hat mein Leben verändert. Dieser Vers hat meinen Zorn beendet. Denken wir an jemanden wie Georg Müller. Viele kennen ihn nur als den guten, weisen Vater von Bristol. Aber früher in seinem Leben schon voller Egoismus, voller Ausschweifung, Zorn und Stolz, führt ein Leben in Zügellosigkeit. Und irgendwann liest er Sprüche 15,1, wo es heißt, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Und er betet und er denkt darüber nach und er kommt in Jesus zur Ruhe. Er kommt in Jesus zur Ruhe und wird dann zu einem weltweiten Vorbild von Ruhe, Geduld und Sanftmut. Noch eine vierte Person, die mich auch maßgeblich geprägt hat, Richard Wurmbrand, war rumänischer Pastor und unter den Kommunisten 15 Jahre lang im Gefängnis. Und er wurde dort aufs Übelste gefoltert. Und er schreibt dann in seiner Biografie, die heißt Ungebrochen, wie er von Wut und von Zorn gegenüber seinen Peinigern übermannt wurde. Und dann liegt er in seiner Zelle, voller Blut überströmt und leidet dort Wunden, die nicht verheilen können, Wunden, die nicht behandelt werden. Und denkt an was? Er denkt an Lukas 23, Vers 34, wo Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er sagt, das hat meinen Zorn weggezaubert. Das hat meine Wut beendet für diese Menschen. Ich habe angefangen, sie zu lieben. Die, die mich peinigen. Das sind nicht irgendwelche theoretischen Geschichten. Das sind Geschichten, die das widerspiegeln, was auch ich in meinem Leben erleben durfte mit dem Zorn. Das ist das, was wir auch nachlesen können von vielen Zeugnisberichten. Menschen haben Veränderungen erlebt von ihren Sünden, nicht weil sie so gut daran gearbeitet haben, nicht weil sie so viel Veränderung erlebt haben durch ihre eigene Kraft und all diese Dinge, sondern sie erleben diese Veränderung, weil sie sich mit Gottes Wort beschäftigt haben. Und deshalb ist diese Frage doch an euch berechtigt, nicht wahr? Wie viel Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes? Denn in dem Maß werden wir uns verändern. Wenn wir einmal die Bildschirmzeit mit der Bibelzeit austauschen würden, das wäre auch nicht schlecht, würde sich viel verändern in unserem Leben. Und die Geschichte ist voll von diesen Menschen, die nichts Simpleres als das getan haben, Gottes Wort in die Hand zu nehmen, hineinzuschauen und zu beten, Gott, begegne mir jetzt. Und sie lesen dieses Wort und sie lesen dieses Wort und geben diesem Wort Raum, nehmen dieses eingepflanzte Wort auf und sie werden verändert. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht ermutigend für die Sünden, die wir meinen, nicht loswerden zu können? Ist das nicht ermutigend, dass wir wissen dürfen, wir müssen nicht immer damit kämpfen. Wir müssen nicht immer der zornige Mensch bleiben. Wir müssen nicht immer der Mensch bleiben, der in sexueller Unmoral lebt. Wir müssen nicht immer der Mensch bleiben, der dauernd seine Zeit vertreibt mit anderen Dingen, außer mit Gott. Wir müssen nicht dieser Mensch bleiben, der wir sind. Wir dürfen Veränderungen in Gott erleben. Wie? Allein durch das Wort, das in uns eingepflanzt ist. Ich hoffe, du kannst heute durch Jakobus hier gestärkt werden, in dem Glauben daran, dass Gottes Wort das nicht nur bei diesen Menschen getan hat. Dass Gottes Wort das nicht nur in meinem Leben getan hat, sondern Gottes Wort immer noch das gleiche Wort ist, das auch heute in einem jeden von uns tun und bewirken kann. Amen.